Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zu unserer Sonderfolge der Wochendämmerung. Und bevor ihr euch wundert, ja genau, es ist sozusagen eine freundliche Übernahme. Und zwar von meiner Kollegin Nicole Diekmann. Die kennt ihr vielleicht aus unserem Haus 1 Podcast Hopeful News. Sie war heute bei Düzen Tekkal, die Menschenrechtsaktivistin, Kriegsreporterin, Filmemacherin, Journalistin. Einfach in diesen Tagen besonders wichtige Stimme. In diesen Tagen, was meine ich damit? Es geht darum, was in Solingen passiert ist. Und darüber spricht Nicole intensiv mit Düzen. Weil dieses Gespräch von möglichst vielen Menschen gehört werden sollte, findet ihr das jetzt in eurem Wochendämmerungsfeed. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Und ich bin mir sicher, dass diese Stunde Zeit sehr gut investiert ist. Also, Bühne frei für Nicole Diekmann und Düzen Tekkal.
Düzen, wir waren eigentlich verabredet für eine reguläre Folge Hopeful News, also für einen positiven, optimistisch stimmenden Wochenrückblick. Nun ist aber Solingen passiert. Solingen, das war viele Jahre lang die Chiffre für einen rechtsextremistischen Anschlag 1993, bei dem 5 Menschen ermordet wurden. Und jetzt ist Solingen auch Chiffre für einen weiteren, Stand jetzt noch mutmaßlichen Terroranschlag, und zwar einen islamistischen. Am Freitag vergangener Woche hat der mutmaßliche Täter auf einem Stadtfest, das ausgerechnet Festival der Vielfalt hieß, mit einem Messer 3 Menschen getötet. 8 Menschen wurden zum Teil sehr schwer verletzt und das ganze Land in Aufruhr versetzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Das ist eine Ausnahmesituation und das ist eine Tat, über die man mit dir, Düzen, über die Hintergründe sehr fundiert, sehr vielschichtig und sehr klug reden kann. Und wir beide waren uns sehr schnell einig darin, dass wir genau das nun tun wollen. Vielen Dank, dass du mitmachst und uns teilhaben lässt an deinen zum Teil ja sehr hautnahen und sehr persönlichen Einblicken und den Ergebnissen deiner jahrelangen, unermüdlichen Arbeit als Sozialunternehmerin, als Dokumentarfilmerin, als Buchautorin, als die Politikberatende und ich will das gar nicht unter den Tisch fallen lassen, auch als Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei dieser Sonderfolge, liebe Düzen.
Danke, liebe Nicole, schön bei dir zu sein heute, auch zu diesem Thema.
Ich würde gerne chronologisch vorgehen in unserem Gespräch, weil diese Tat, weil Solingen ja eben so vielschichtig ist und das vielleicht die Struktur ist, die es uns am besten oder am einfachsten macht, den Überblick zu behalten. Wir fangen mal an mit dem Samstagabend. Da saßen du und ich ja zufällig auf derselben Veranstaltung, am selben Tisch, nicht weit voneinander entfernt. Und da kam die Eilmeldung, dass der sogenannte Islamische Staat, der IS, die Tat von Solingen für sich reklamiert. Er bekennt sich, finde ich, immer schwierig als Formulierung, weil bekennen hat sowas von zugeben, zerknirscht einräumen, dass man etwas getan hat. Und der IS brüstet sich ja mit so einer teuflischen Tat wie der von Solingen. So er denn dahinter steckt, das ist noch unklar. So, also wir saßen an diesem Tisch und dann kam diese Eilmeldung. Und ich sah, wie du gleichzeitig mit mir quasi dich so innerlich ausklingtest aus dieser Veranstaltung. Wir saßen da beide und guckten auf unsere Handys und lasen und lasen. Du schriebst zwischendurch auch was und dann sah ich, wie du wieder anfingst zu lesen. Was ist in dem Moment in dir vorgegangen, als du diese Nachricht gelesen hast?
Das, was eigentlich ein Leben lang schon in mir vorgeht, dass ich eigentlich in zwei Welten lebe. Und das war eigentlich wieder die Erinnerung, weil das Thema Islamischer Staat und Terroranschlag ist ja für sehr viele Menschen sehr weit weg. In meinem Leben hatte ich dieses Privileg nicht und auch die Möglichkeit nicht. Und plötzlich war ich wieder in dieser Anderswelt. Und interessanterweise ging es ja bei der Veranstaltung, wo wir waren, darum, das Leben zu feiern, am Leben angedockt zu sein. Und ich finde es deswegen ganz wichtig, weil der Islamische Staat genau das bekämpft und vernichten und zerstören will. Und plötzlich war ich wieder geistesgegenwärtig da. Und wusste auch, dass ich da sein muss, denn der Kampf gegen religiösen Extremismus und Islamismus ist ein Kampf, den wir führen, seitdem es uns gibt, weil wir von dieser Gefahr bedroht sind und unsere heile Welt nie nur von Rassisten bedroht worden ist als Religionsgemeinschaft und Minderheit in der Minderheit, als Jesidinnen, als Kurdinnen, sondern immer auch von islamistischer Seite. Und ich will ganz offen zugeben, dass der Hauptteil unserer Arbeit der letzten Jahrzehnte darin bestand, uns selber verteidigen zu müssen, während wir vor einer der größten Gefahren des Islamismus gewarnt haben, weil wir ein Klima in Deutschland hatten und haben, wo diejenigen, die diese Hiobsbotschaft senden und sagen, Islamismus tötet, zur Zielscheibe gemacht werden, statt diese terroristische Einstufung vorzunehmen und diesen religiösen Extremismus zu hinterfragen. Und auch das ist ein Thema, was uns dazu geführt hat, was wir gegenwärtig vorfinden. Und es gingen mir ganz verschiedene Sachen durch den Kopf. Also auf der einen Seite natürlich die armen Menschen, die ein Fest der Vielfalt feiern wollten. Und ich weiß, dass das gerade sehr viele makaber zersetzen nach dem Motto, ja, ausgerechnet, und das ist ja ein Gegensatz in sich, ist es eben nicht. Also die Unterdrückung des Islamischen Staats und von Terror dieser Seite richtet sich natürlich gegen Vielfalt und vor allem auch, ob wir das glauben wollen oder nicht, in erster Linie gegen Muslime. Und ich glaube, mir sind deswegen viele Sachen durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, die armen Menschen, die eigentlich nur feiern wollten und jetzt zur Zielscheibe geworden sind. Und es hat sich wieder das bestätigt, was wir immer wieder sagen, dass Terror alle betrifft, dass er Angst und Schrecken verbreiten soll und dass sozusagen Unschuldige in erster Linie mit hineingezogen werden. Und dass dieser Terror, insbesondere dieser IS-Terror, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Extremisten, dass der dezentral organisiert ist, dass das sozusagen ein international globaler Dschihadismus ist, das macht ihn so gefährlich. Das macht ihn auch so gefährlich für Einzeltäter, sich damit sozusagen zu brüsten. Wir haben gesehen, wie der IS das direkt für sich reklamiert hat, besetzt hat, letztlich auch den Israel-Palästina-Konflikt dafür benutzt hat und so getan hat, als wenn ihnen irgendwas an den Palästinensern liegen würde, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, im Gegenteil. Und insofern war für mich dann im Grunde genommen die Party nicht beendet, aber es war klar, dass ich das natürlich nicht ignorieren kann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es auf deutschem Boden passiert. Das heißt, wir hören und lesen plötzlich etwas, was ich eigentlich vor allem behandelt habe im Irak, in Syrien beispielsweise, in den kurdischen Regionen. Und wir haben damals wie heute schon vor über 10 Jahren gesagt, heute wir, morgen ihr, dass dieser Terror, der dort Menschenleben nicht nur gefährdet hat, sondern getötet hat, der für einen Völkermord gesorgt hat, dass der immer über die Grenzen Iraks und Syrien hinausgegangen ist und dass uns auch immer klar war, dass die Gefahr deswegen auch weltweit organisiert ist und insbesondere, dass es auch ein deutsches Problem ist, weil auch damals 2014 an der Front, und das haben viele von uns vergessen, schon Deutsch gesprochen worden ist. Das heißt, wir hatten dort mit IS-Kämpfern zu tun, die sich in Deutschland radikalisiert haben, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und ich sehe tatsächlich auch eine Gleichzeitigkeit, die mich schockiert und verwundert, wo ich mir die Frage stelle, haben wir aus unseren alten Lehren gelernt? Denn Extremisten und Islamisten, die damals schon sehr aktiv und sehr selbstbewusst waren, haben jetzt plötzlich wieder ein Selbstbewusstsein, einen IS-Dschihadismus zu bedienen und sich auszulassen darüber, wie feindselig dieser Rechtsstaat angeblich sein soll gegenüber Muslimen und dieses Feind-Freund-Prinzip und Spiel, das dichotome Weltbild, die Spaltungsdynamiken, die Feindmarkierungen, die Verunmöglichmachung von gesellschaftlichem Zusammenhalt in einer Art und Weise betreiben, wo eigentlich schon klar war, dass das am Ende auch nur zu solchen Anschlägen führen kann. Und ich befürchte leider, dass es nicht das letzte Mal ist, dass sowas passiert ist. Und ich denke, dass wir jetzt dringend gefragt sind, mit Herz, Verstand und Besonnenheit. Ich will hier keinen Populismus bedienen, denn wir sehen gerade auch in Reaktion auf diesen Anschlag, wie der Populismus von anderer Seite, also von Rechtsextremen,
kommen wir gleich
besetzt und bedient wird. Genau. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu erkennen, dass wir an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, ich ehrlicherweise nicht mehr darüber diskutieren will, ob ich den Islamismusbegriff anwenden kann oder nicht, sondern Islamismus tötet, genauso wie Rassismus tötet.
Warst du überrascht, dass ein solcher Anschlag hier in Deutschland in Anführungszeichen gelingt?
Leider nicht. Ist das nicht traurig?
Ist es. Warum nicht?
Ich war nicht überrascht, weil ich weiß, dass sich kaum was verändert hat seit 2014. Und weil ich weiß, dass sozusagen auch die Ermittlungsbehörden heillos überfordert sind, weil ich weiß, dass die Kommunen überfordert sind, weil ich weiß, dass dieser mutmaßliche Terrorist, der Menschen in den Tod gestürzt hat, eigentlich gar kein Bleiberecht mehr hatte hier, dass der hätte abgeschoben werden sollen. Also die Frage der Verantwortung stellt sich grundsätzlich auch dem Rechtsstaat gegenüber. Und ich glaube, hier müssen wir auch unseren Rechtsstaat in die Verpflichtung nehmen. Denn wie ist dieses Vollzugsdefizit zu erklären, ohne zu verklären, dass hier erhebliche Fehler passiert sind, die sich wiederholen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Déjà-vu. Man könnte mich wieder in eine Talkshow setzen und ich würde dasselbe erzählen wie vor 7 Jahren nach dem Anschlag am Breitscheidplatz.
Dezember 2016, Amis Amri, bisher der verheerendste islamistische Anschlag in Deutschland. Wir gehen noch einmal zu dem Detail, beziehungsweise nicht zu dem Detail, sondern ich greife das auf, was du gerade gesagt hast. Der mutmaßliche Täter von Solingen sollte abgeschoben werden, wenn man es ganz sauber formuliert, sollte überstellt werden an Bulgarien. Er hatte die EU über Bulgarien erreicht und nach der Dublin-Verordnung hätte er nach Bulgarien zurückgeschickt werden müssen. Bulgarien hat sich, und das ist gar nicht die Norm, das ist eigentlich eher ein Ausnahmefall, hatte sich sogar bereit erklärt, den Mann zurückzunehmen. Dann war er aber nicht aufgefunden worden von den Behörden in Nordrhein-Westfalen, wo er untergebracht war. Und dann hat man den Fall, im Moment ist das jedenfalls der Stand der Ermittlungen, schleifen lassen. Und dann hat er sich erst wieder gemeldet, als diese Frist abgelaufen war, innerhalb derer er nach Bulgarien hätte zurückgeschickt werden müssen. Ist der deutsche Staat, sind die Sicherheitsbehörden auf dem islamistischen Auge blind?
Ich glaube, dass die Bedrohungslage nicht erkannt worden ist und beschwichtigt worden ist, aus Angst, auch aus Angst, religiöse Gefühle zu verletzen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Islamismus nichts mit Glaubenspraxis zu tun hat. Und da müssen wir ein für alle Mal klarer werden, auch in diesem Rechtsstaat. Genauso unmissverständlich, wie wir Rassismus zu Recht verurteilen, wie wir, um es mal ganz konkret als Beispiel zu benennen, vor Corona-Leugner-Demos waren, wo Rechte mitlaufen, erwarte ich das beispielsweise auch von pro-palästinensischen Demonstrationen, wo Islamisten mitlaufen, dass man sich davon genauso distanziert. Dass das nicht gelingt, hat mannigfaltige Gründe. Aber für mich gilt gleiches Recht für alle und gleiche Pflichten für alle. Und ich mache das nicht an Herkunft sozusagen abhängig. Aber ich will damit eben nur sagen oder zeigen oder hörbar und sichtbar machen, dass wir nicht genau hingesehen haben. Und dass ich glaube, dass es dafür Gründe gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das nochmal zu benennen. Der Islamismus ist eine extreme Ideologie, die freiheitlich-demokratische und säkulare Ordnung unterwandern will, die Trennung von Staat und Religion aufheben will, auch mit Gewalt, wie wir gesehen haben. Und die Religionsfreiheit ist dabei sogar im Visier, was erstmal wie ein Widerspruch klingt, denn Islamisten wollen immer eine Vorrangstellung ihrer Version des Islams erreichen und damit auch die Freiheit von Religion. Und das ist etwas, was wir insofern internalisieren und verinnerlichen müssen, als dass Faschismus Faschismus ist, egal woher er kommt.
Das ist mein Stichwort. Du sagst, Angst davor, religiöse Gefühle zu verletzen, ist deiner Ansicht nach ein Grund, warum man den islamischen Extremismus, den Islamismus hierzulande unterschätzt hat. Mhm. Wieder, muss man ja leider sagen. Mhm. Was glaubst du, ist auch ein Grund dafür, dass man nicht in einen Topf geworfen werden will mit zum Beispiel der AfD, mit extremistischen Parteien?
Also ich glaube, wir müssen da ganz anders rangehen. Bekämpfen wir die Ismen oder tun wir es nicht? Und das geht auch jetzt mal in Richtung Antifaschisten. Was bedeutet Antifaschismus in einer Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland? Antifaschismus würde ich so definieren, dass ich sage, dass er sich richten muss gegen den Rassismus, gegen den Antisemitismus und selbstverständlich auch gegen den Islamismus. Wir können doch nicht so tun, als wenn der Rassismus von auch hochtuten Deutschen gepachtet worden wäre und die Migranten unschuldig sind. Also diese Rechnung geht ja nicht auf. Wenn es keine Frage der Herkunft und Religion ist, dass Extremismus stattfindet als Querschnitt der Gesellschaft, dann müssen wir doch Präventionsmaßnahmen ableiten, die genau das eben auch leisten. Wenn wir da ein Ungleichgewicht feststellen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, dann sehen wir das, was gegenwärtig passiert. Denn selbstverständlich, und du kennst dich sehr gut aus mit dem Thema AfD, sind die AfD-Umfrageergebnisse und die Wahlergebnisse, die uns blühen, nicht losgelöst von unserer Behandlung von Migration, Radikalisierung und Islamismus zu verstehen. Und in erster Linie, will ich da auch nochmal ganz offen sagen, geht es ja auch um den Schutz von Muslimen. Ich kann den Islamismus bekämpfen und gleichzeitig die Muslimfeindlichkeit. Und das muss uns als Gesellschaft gelingen. Das geht miteinander einher. Dass wir das nicht geleistet haben, sondern im Gegenteil uns erpressbar gemacht haben, hat etwas damit zu tun, dass es Akteure gab, sehr laute Akteure, leider Gottes, teilweise auch Islamverbände, die dieses Spiel mitgespielt haben, dass jedwede Kritik in diese Richtung direkt ausgelegt worden ist in Richtung antimuslimischer Rassismus, Islamophobie, Islamfeindlichkeit. Und damit muss Schluss sein, damit wir die richtige Muslimfeindlichkeit nicht aus den Augen verlieren und auch behandeln können. Das heißt, ich darf und will von jedem verlangen, mich eingeschlossen, extremistisches Gedankengut, was Traditionsverständnissen unterlegt und Religionsverständnisse, die falsch ausgelegt werden, zu kritisieren, adressieren und zu hinterfragen, ohne dass wir selber dabei zu Islamfeinden gemacht werden. Und wenn das für uns schon schwierig ist, als Minderheit in der Minderheit, wie ist das dann überhaupt für auch Hochtondeutsche? Und ich möchte trotzdem auch die nicht aus der Pflicht lassen, denn das, was wir gerade sehen, ist ja auch die Befürchtung von vielen Muslimen, die übrigens, und das soll nicht makaber klingen, auch durch die Hölle gehen, weil letztendlich wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo wir aufpassen müssen, dass aus einem Rechtsstaat kein Rachestaat wird, wo plötzlich jeder unter Pauschalverdacht steht und Generalverdacht, weil wir zu wenig sehen und hören. Und ich habe mit vielen Freunden Diskussionen gehabt in den letzten Tagen und ich höre immer wieder, als Muslim muss ich mich dazu nicht äußern, Ich muss mich nicht distanzieren. Ich sehe es anders.
Das ist meine Frage, der Generalverdacht. Die Süddeutsche Zeitung hat das kurz nach Solingen, ich glaube am Montag, nachdem der Kanzler zu Besuch war vor Ort, ein Beispiel eines Kosovaren, der als Baby aus Serbien mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet ist, total gut beschrieben, diese Differenzierung, die du gerade einforderst. Der sagt nämlich zum einen, natürlich werden wir jetzt anders angeguckt, nach dem, was hier passiert ist. Zum anderen aber möchte ich, dass Leute, die hierher kommen und sich nicht integrieren wollen, endlich gehen müssen, dass die Politik da endlich schärfer wird. Wir sind damals selbst als Flüchtlinge gekommen und haben uns integriert. Wie ziehen wir als Gesellschaft, wie zieht die Politik diese Trennlinie eben zwischen dem Druck, den man anscheinend auch machen muss, sich zu bekennen, gegen Islamismus, gegen Extremismus zu bekennen und gleichzeitig aber eben einem Generalverdacht?
Also die schweigende Mehrheit gibt's ja allerorts. Und genauso wie wir uns wünschen, dass gegen den Rassismus und das die Tatsache, dass sich sozusagen der Rassismus inzwischen so Bahn gebrochen hat, dass der Raum des Sagbaren massiv nach rechts verrutscht ist und wir ein Rassismusproblem haben in diesem Land, sage ich es nochmal, muss dasselbe gleichermaßen gelten für Islamismus. Und dein Beispiel zeigt doch ganz wunderbar, dass das keine Frage ist von Nationalität und Herkunft, sondern wir sind hier bei einer Wertefrage. Und dass wir anerkennen müssen, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland, wo jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat, dass selbstverständlich jedwede Strömung jetzt auch dabei ist, kulturell, religiös, ethnisch, und dass die Forderung nach einem härteren Rechtsstaat ist doch nichts primär Deutsches oder auch Hochtondeutsches, das höre ich vor allem in migrantischen Kreisen, interessanterweise. Und das zeigt, dass wir mit diesem Schwarz-Weiß-Denken aufräumen müssen, der niemandem nutzt. Und ich glaube schon, dass es jetzt ein deutliches, sichtbares Zeichen der vielen geben muss, ob Muslime, Minderheiten, Deutsche, die gemeinsam sagen, kein Fußbreit für Islamisten, Antisemiten und Rassisten in diesem Land, und dass es da auch keinen sozusagen Täterschutz geben darf, nur weil die Person zufällig einen Migrationshintergrund hat. Also das kann ja die Person nicht davon entbinden, Straftaten zu begehen. Und für mich ist es völlig gleich, wo derjenige herkommt, wenn der sozusagen das macht, was wir gegenwärtig erleben und sehen, dann muss es dafür strafrechtliche Konsequenzen geben. Und jetzt stellt sich wieder die Frage der Abschiebung. Wir sehen an den Bildern aus Bautzen und Leipzig, dass da sehr viele Menschen unterwegs sind, die auch nicht integriert sind und die wir nirgendwohin abschieben können.
Wir reden von Neonazis.
Genau. Und deswegen glaube ich auch, dass das Argument hier genauer durchleuchtet werden muss, aus meiner Sicht. Aber letztendlich glaube ich schon, dass das Bleiberecht auch an Wertefragen verhandelt werden muss und wir das Asylrecht zumindest hinterfragen und konfrontieren müssen dahingehend, wenn ich, wie gegenwärtig das stattfindet, die Opfer von Islamismus abschiebe und Islamisten gewähren lasse, dann kann ich nicht verhindern, dass das Diskussionen gibt in der hiesigen Gesellschaft. Denn ich bin ja auch Bürgerin und Teil dieser Gesellschaft und ich kämpfe gerade tagtäglich dafür, dass beispielsweise Jesiden nicht abgeschoben werden in Genozidgebiet, wohl wissentlich, dass das auch die besten Experten sind im Kampf gegen den Islamismus, denn das sind die Stimmen, die wir gerade gegenwärtig auch in den Sicherheits- und Ermittlungsbehörden so dringend brauchen. Denn es gibt Prozesse, es gibt mittlerweile Prozesse auf deutschem Boden, wo es um Menschenrechtsverbrechen und Völkermord geht. Oder auch um das, was Assad in Syrien verbrochen hat. Weil zur Wahrheit gehört auch, und ich würde diese Wahrheit ungern aussprechen, aber sie ist Fakt auch unserer Lebensrealität, dass natürlich nicht nur Geflüchtete zu uns gekommen sind, die Opfer waren, sondern auch Teile dieser Regime und Unterdrückerregime und dass wir auch IS-Kämpfer hatten. Den aktuellsten Fall gibt es jetzt gerade aus Regensburg, wo auch eine IS-Familie mit irakischer Herkunft sich an den Menschenrechtsverbrechen beteiligt hat. Und wenn das alleine nicht reicht, um festzustellen, dass wir auch den Terror importiert haben, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Und warum kann es uns nicht gelingen, das auszusprechen als Mitte der Gesellschaft? Warum müssen wir immer warten, bis das irgendwelche Extremisten machen, statt selber diese Fakten, auch die unangenehmen Wahrheiten auszusprechen? Und zwar nicht, um dann selber rassistisch und entmenschlichend zu agieren, sondern um die richtigen Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Und selbstverständlich müssen wir gegenwärtig im Kampf gegen den Islamismus gleichzeitig, und da sehe ich auch eine Sorge und eine Angst, und mir schreiben die Menschen auch, dafür sorgen, dass die Menschen nicht unter Generalverdacht genommen werden.
Lass uns mal zurückkehren zu unserer Zeitleiste. Mhm. Das war ja eine Breaking-News-Situation, die sich ab Freitagabend dann entwickelt hat, ne? Nach diesem furchtbaren Anschlag von Solingen. Es dauerte, bis die ersten Details rauskamen, und gleichzeitig lief aber natürlich schon die politische Debatte an. Das wäre sie auch, wenn am Sonntag jetzt nicht Wahlen wären in Sachsen und Thüringen, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so wuchtig. Wie gesagt, es war anfangs noch völlig unklar, wer da überhaupt eigentlich hintersteckte. Mhm. Ich glaube, am Sonntag gab es dann irgendwann die News, es hat eine Festnahme gegeben. Mhm. Solange war aber erstmal in Anführungszeichen nur klar, da hat jemand mit dem Messer tatsächlich zugestochen. Mhm. Und deswegen lief die Debatte zunächst an unter der Überschrift Messerverbot. Mhm. Ist das eine vernünftige Forderung? Was sagt das über unsere Politik?
Naja, dass die Politik unter Druck steht und natürlich auch auf die Stimmung der Gesellschaft reagieren muss, aber dass es natürlich zu kurz gedacht ist und dass das Messerverbot alleine nicht reicht. Also ich glaube schon auch, dass wir eine Verschärfung des Waffenrechts brauchen. Ich stelle mir generell die Frage, wofür man ein Messer braucht, letztlich ja, um es einzusetzen. Aber zu glauben, dass das das Problem löst, ist natürlich naiv. Sondern die Frage ist ja, wie wir es schaffen, die islamistische Ideologie in diesem Fall, die dem zugrunde liegt und das Messer dann zu einer Waffe macht, zu bekämpfen. Und das greift natürlich ganz anders. Und dafür braucht es einen anderen Raum, also auch einen anderen Möglichkeitsraum, einen Raum des Sagbaren, das auch zu benennen. Denn ich möchte nochmal betonen, alleine das Wort Islamismus zu benennen und diesen religiösen Extremismus ist etwas, was neu ist in unserer Gesellschaft. Und es ist deswegen so dringend notwendig, weil wir sehen, dass Menschenleben dadurch gefährdet werden und weil Islamismus tötet. Und deswegen greift das Waffenverbot natürlich zu kurz, weil es wirklich darum geht, diese Ideologie, die dem zugrunde liegt, zu bekämpfen. Und da müssen wir ansetzen bei denjenigen, die den Nährboden dafür schaffen. Und wir haben es mit einer Flut von IS-Dschihadisten zu tun, die in den sozialen Medien, ähnlich wie auch Rassisten, dieses Agenda-Setting und Narrativ ziemlich gut beherrschen und es schaffen, eine Welt aufzutun zwischen wir und ihr. Und denen es auch gelingt, Einzelaktivisten, Personen, Organisationen so unter Druck zu setzen, dass sich auch da der Raum des Sagbaren verschiebt. Also was soll dann jemand sagen, der frustriert ist, der überfordert ist? Diese Radikalisierung passiert innerhalb wirklich von wenigen Tagen. Ist das möglich? Weil die Menschen überfordert sind gegenwärtig. Die wissen nicht, wohin mit ihrer Wut. Es ist die Gleichzeitigkeit der Konflikte. Es sind die eigenen Probleme. Es ist das Gefühl und de facto wahrscheinlich auch ein realistischer Fakt, dass sie in ihrer Lebenswirklichkeit nicht mehr abgeholt werden, dass sie mit vielen Problemen alleine und im Stich gelassen werden. Und es ist die Hochzeit für die bösen Zwillinge. Und die bösen Zwillinge ist ein Begriff, den ich entwickelt habe schon vor über 10 Jahren. Da geht es um die Rassisten auf der einen Seite, aber eben auch um die religiösen Extremisten auf der anderen, die sich gegenseitig nähern und die diese Räume besetzen. Und es geht wirklich darum, diese Deutungsräume so scharf zu besetzen, dass kein Diskurs mehr für uns möglich ist. Und diese auszumachen und gleichermaßen zu verurteilen, ist das eine. Aber es geht auch um die Wegbereiter. Es geht auch um die Steigbügelhalter. Es geht auch um eine Stimmung in unserem Land, in der wir uns befinden, von Cancel Culture, wo wir uns nur noch gegenseitig anschreien und in Argwohn aufeinander schauen und diesen guten Streit gar nicht mehr aushalten und damit eben dafür sorgen, dass die Debatte sich immer mehr radikalisiert. Und jemand, der überfordert ist und nichts mehr zu verlieren hat, und ich möchte nochmal auf diesen Täter kommen, der abgeschoben werden sollte, und natürlich entsprechend dadurch auch einen gewissen Druck auf den Kessel hatte, dass solche Menschen immer eine Gefahr sind für uns und für alle anderen. Das heißt, natürlich müssen wir auch über unsere Asyl- und Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte nachdenken, wo wir so viele Menschen in den Duldungsstatus befördert haben, die wir im Grunde genommen ja auch dehumanisiert haben, dahingehend, dass es zum Beispiel gar keine Arbeitserlaubnis gab. Das halte ich für einen der größten Fehler. Jeder Mensch, der in dieses Land kommt, sollte vom ersten Tag an die Möglichkeit haben, Arbeit zu leisten, die Ärmel hochzukrempeln und zuzupacken. Unabhängig vom Duldungsstatus, sich sozusagen für das Gemeinwohl zu engagieren. Und die meisten, die ich kenne, würden das auch tun. Und die, die es nicht gerne tun würden, würden es dann tun müssen. Also auch da sage ich, gibt es doch ganz andere Möglichkeiten, die man anwenden könnte, wo wir aus der Vergangenheit gelernt haben müssten, dass Leute, die teilweise 9 bis 15 bis 20 Jahre im Duldungsstatus waren, keine Arbeitserlaubnis hatten, in die Kriminalität abgerutscht sind, diese Ausrede würde ich gerne entziehen. Aber das kann man nur, indem wir auch Gesetze haben, die genau diese Räume sozusagen schließen.
Wir gehen zum Sonntag. Mhm. Da war sie dann, die News, es gibt eine Festnahme. Und dann stellte sich raus, es handelt sich beim Tatverdächtigen um einen Syrer, der, wir haben es eben schon mal besprochen, in Solingen in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat. Und daraufhin setzte als erster, glaube ich, war es Friedrich Merz, CDU-Chef, den Ton und forderte in seinem Newsletter einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Mhm. Ist das der Weg?
Also er hat einen Nerv getroffen damit. Das muss man mal ganz klar sagen. Ob es gut war, sei dahingestellt. Es gibt unterschiedliche Stimmen zu der Thematik. Ich habe zum Beispiel gelesen, es ist ja besser, wenn es Merz macht, als wenn es die AfD macht. Die Frage ist nur, wenn die Forderung sich nicht unterscheidet von der der AfD und wir AfD-Leid besetzen, ob das dann wirklich die Lösung ist. Und ich weiß, dass das jetzt eine ganz harte Wahrheit ist, die ich ausspreche, aber unser Grundgesetz gilt für alle Menschen. Leider auch für die, die unseren Rechtsstaat so verachten und mit Füßen treten. Und ich weiß, dass es hart ist. Dass unsere Menschenrechte sogar für Verbrecher gelten. Aber das unterscheidet uns von einem Rache- und Staat und deswegen sind wir ein Rechtsstaat. Und das unterscheidet uns auch von Staaten wie Afghanistan und Syrien. Und wenn der CDU-Chef Merz jetzt einen generellen Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen fordert, dann kann ich nur sagen, das ist gar nicht möglich. Denn das Asylrecht gilt für alle ungeachtet der Staatsangehörigkeit. Und unsere Antwort auf Islamismus kann ja nicht sein, dass wir denjenigen, die vor Islamismus fliehen, im Stich lassen. Das heißt, die diplomatischen Beziehungen, für die wäre ein Massenmörder wie Assad und Frauenunterdrücker wie die Taliban sehr, sehr dankbar gegenwärtig. Aber diejenigen, die vor diesen Unrechts- und Mörderregimen geflohen sind, die würden wir dabei im Stich lassen. Und das erreicht im Grunde genommen ja genau das Gegenteil von dem, was sich alle Menschen wünschen, Sicherheit. Ich kann euch versprechen, wir haben jeden Tag mit diesen Menschen zu tun. Wir haben Afghanistan ja im Stich gelassen. Wir haben Frauenhäuser in Kabul. Wir haben mit den Menschen zu tun, die vor diesen Regimen geflohen sind. Dreimal dürft ihr raten, wem als erstes aufgefallen ist, dass die Taliban in Deutschland unterwegs war. Das waren natürlich Geflohene. Das waren Frauen und Männer, die vor diesem Regime geflohen sind und gesagt haben, was ist denn hier in Deutschland los, wenn hier Taliban-Führer salonfähig gemacht werden und plötzlich reden dürfen. Und dann erst hat sich das Auswärtige Amt dazu geäußert. Oder beispielsweise die ganzen Geflohenen aus der Islamischen Republik, ja, die ja auch Teil der Fact-Finding-Mission sind. Ich will nur damit sagen, diese Menschen oder auch die Jesiden, die die Zeugenaussagen getätigt haben gegen IS-Kämpfer. Diese Menschen machen unseren Rechtsstaat sicherer, nicht unsicherer, nicht unsicherer. Und natürlich geht es darum, die Frage zu stellen. Also kann man selbst schwerste Straftäter nach Afghanistan oder Syrien abschieben? Und das Asylrecht fragt nach der Situation jeder Einzelperson. Aber in den öffentlichen Debatten gerade wird suggeriert, dass es so per Federstrich im bestimmten Land zum sicheren Herkunftsland erklären kann.
Das ist mein nächstes Stichwort. Mhm. Es wird suggeriert, die Union weiß ja selber, was für ein dickes Brett, vielleicht das dickste in der Politik überhaupt, die Asyl, die Migrationsfrage ist und hat sich jahrelang selbst in Regierungsverantwortung ja die Zähne ausgebissen. Mhm. Das ist die eine Seite. Dann sehen wir auf der anderen Seite eine total zerstrittene Ampel, die schon total zerstritten war, bevor Solingen passiert ist. Mhm. Und wir sehen einen Kanzler, der vergangenen Herbst angekündigt hat, ich zitiere das, im großen Stil abzuschieben, was in der Realität nicht passiert, auch weil es eben so unglaublich kompliziert ist und auch nochmal die Frage aufwirft, ob man solche Ankündigungen dann überhaupt machen sollte, weil sie selten seriös eingelöst werden können.
Aber und übrigens ist er dafür auch nicht belohnt worden. Also wenn er gedacht hat, und das ist ja so ein bisschen das Wording, also die meisten gehen ja davon aus, wenn sie sich an so einem Sprech beteiligen, der ja sozusagen auch rhetorisch flüchtlingsfeindlich ist, dass sie damit davon profitieren würden.
Ja, die Frage ist, ob er es hätte, wenn es tatsächlich so gekommen wäre. Aber natürlich ist nach all den Jahren, ich habe es eben schon gesagt, spätestens 2015 wurde ja auch teilweise am Asylrecht nochmal geschraubt. Aber man hat sich in einem Überbietungswettbewerb ja auch aufgeschwungen zu Ankündigungen. Ich will das nicht Versprechen nennen, ich will das nicht bewerten. Oder auch Drohungen, je nachdem, von welcher Seite man aus das sieht. Natürlich wissen die Leute zum Teil auch, zum großen Teil mittlerweile eben, wie kompliziert die Sachlage ist. Zurück zur Frage. Wir sehen Friedrich Merz, Oppositionsführer, der ins Kanzleramt fährt, sich eine Stunde lang mit Scholz berät. Was sehen wir da? Was siehst du da? Sehen wir da Wahlkampf wenige Tage vor Thüringen und Sachsen, bei denen die AfD allen im Nacken sitzt und denen Solingen, so zynisch das auch ist, in die Karten spielt? Oder sehen wir jetzt den so dringend notwendigen Konsens demokratischer Parteien?
Ich glaube ganz ehrlich, dass wir beides sehen. Also ich finde, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir sagen würden, wir sehen nur Wahlkampf für die AfD. Da würden wir, glaube ich, die Stimmung und die Bedürfnisse der Menschen in dieser Gesellschaft nicht ernst genug nehmen. Uns eingeschlossen, weil wir uns ja tatsächlich die Frage stellen, ich will es nochmal runterbrechen, wie kann es denn sein, dass beispielsweise Opfer von religiösen Extremismus, Angehörige von Religionsgemeinschaften, die einen Völkermord durchlaufen haben, abgeschoben werden, weil sie im Gegensatz zu dem Täter auffindbar waren, Adresse hatten, einen Job hatten und sich integriert hatten in diesem Rechtsstaat.
Vielleicht nicht so gut beraten waren wie der Täter. Ne?
Beispielsweise.
Der ist ja 4 Tage nach Ablauf der Frist, hat der Mann sich ja bei den Behörden gemeldet. Das wird kein Zufall gewesen sein, dass der genau wusste, 6 Monate, dann ist die Frist zu Ende, dann kann ich nicht nach Bulgarien zurückgeschickt werden.
Und dieser Fakt zeigt auch, wie brutal das ist, dass unser Rechtsstaat benutzt wird für Unrechtsstaatlichkeit, sage ich mal. Ne? Dass man sich sozusagen dieser Demokratie bedient, um undemokratisch zu handeln. Und genau das ist sozusagen der Fall. Und deswegen denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, miteinander zu reden und zu diskutieren und auch zu streiten. Und dass das Zitat von Wolfgang Biermann, dass wir auch an den Schlägen zugrunde gehen, die wir nicht austeilen, dass das wichtig ist. Dass dieses Zitat wichtig ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass mittlerweile nicht mehr genug gestritten wird und gerungen wird und nicht mehr hingeguckt wird. Und im Bestfall sollten das die demokratischen Parteien tun. Und es ist zu wenig passiert in der Vergangenheit. Und trotzdem glaube ich, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen und wie wir diskutieren und in welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickelt. Denn es nützt nichts, wenn wir den einen Extremismus oder die eine Rhetorik ablösen durch die Gegensatzrhetorik, weil wir dann wieder den bösen Zwillingen auf den Leim gehen. Sondern es geht im Grunde genommen darum, dass das Funktionieren des Rechtsstaats und die gefühlten Entkopplungsprozesse und das vorhandene Vollzugsdefizit überwunden werden müssen. Und dazu gehört, glaube ich, schon in einer veränderten Gesellschaft, in der wir uns gegenwärtig befinden, mit all den Poli- und Parallelkrisen, dass wir uns neu verhalten müssen und auch beim Thema Gesetze, die sind ja menschengemacht. Also wenn Systemfragen beispielsweise eben auch gestellt werden. Aber dass das Asylrecht aus gutem Grund entstanden ist. Ich bin ein Kind von Geflüchteten und ich weiß, wie sich Residenzpflicht anfühlt. Und ich weiß, dass Deutschland meine Heimat ist und wir ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich glaube, das sollten wir nicht verkennen, dass wir immer noch genau hingucken. Aber dass auch Menschen wie wir, und das muss man ja noch nicht mal betonen, gerade Menschen mit Zuwanderungsgeschichte keinerlei Verständnis haben für jemanden, der den Schutz dieser Gesellschaft bekommen hat, der vor einem Mörderregime geflohen ist und dann hier zum Mörder wird, dass das mit aller Härte, die uns zur Verfügung steht, unseres Rechtsstaat, auch strafrechtlich verfolgt werden muss und dass es für diesen Menschen nur einen Platz geben darf und das ist hinter Schloss und Riegel.
Du hast eben gesagt, du misstraust diesem Argument besser. Friedrich Merz sagt es, als die AfD sagt es. Was in den letzten Tagen sehr auffällig ist, ist, dass Friedrich Merz sehr präsent ist, gerade in der Bild mit seinen Forderungen. Und mein Eindruck ist, dass man genau diesem Mechanismus zuvorkommen will, beziehungsweise dass Springer genau den versucht zu nutzen und sich da sehr klar positioniert. Also zu sagen, wir heben Merz auf den Titel, damit die AfD nicht zu viel Platz bekommt in der Berichterstattung. Empfindest du das auch so?
Ich habe da gemischte Gefühle, weil tatsächlich auch die Rhetorik, der sich Merz da bedient, und zwar nicht nur seit wenigen Tagen, sondern ja auch grundsätzlicher Natur, wenn wir beispielsweise auch an Zitate aus der Vergangenheit denken, dass es ja auch ja im Grunde genommen Studien darüber gibt und auch Ergebnisse, die am Ende gezeigt haben, dass nur die AfD davon profitiert hat am Ende. Aber tatsächlich glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns gemeinsam als demokratische Parteien um die Probleme und Sicherheitsfragen in diesem Land kümmern. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dann vor allem auch die Gefahr der AfD offenzulegen und auch klarzumachen, dass die AfD auch Teil der bösen Zwillinge ist und den Wählern auch klarzumachen, dass die AfD kein Garant ist für die Sicherheit in Deutschland. Also dass Im Gegenteil, wo Björn Höcke ja nach eigenen Angaben den thürischen Verfassungsschutz beschneiden will, also damit macht er ja Wahlkampf, weil wenn er den beschneiden will, dann wird ja noch weniger Islamismus bekämpft beispielsweise.
Der thüringische Verfassungsschutz, der gerade nochmal in der Einstufung der thüringischen AfD als gesichert rechtsextremistisch vom Gericht bestätigt worden ist. Ne?
Einmal das und er will das sozusagen reduzieren auf den Bereich Wirtschaftskriminalität. Und ich glaube, dass dieses Beispiel zeigt, wir müssen genauer hingucken. Also es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern was letztendlich umgesetzt wird und dass da Systemfragen gestellt werden und auch Systeme beschnitten werden sollen, die genauso gefährlich für uns sind wie beispielsweise Islamismus und dass sich das gegenseitig bedingt. Und wir sehen das ja jetzt auch in den neuen Bundesländern und wir sind dort aktiv, beispielsweise auch mit unseren Wertedialogen. Das heißt, das, was wir machen, hat nicht nur was damit zu tun, dass wir Analysen tätigen, einordnen. Nein, unsere Arbeit kommt aus der Lebenswirklichkeit. Wir kriegen das tagtäglich mit, auch bei unseren bundesweiten Wertedialogen, insbesondere auch im Osten, wo wir an Schulen unterwegs sind. Und da haben wir mit Initiativen und Menschen gesprochen, die sagen, dass man inzwischen in Orten wie Plauen in Gefahr, in Lebensgefahr kommt, wenn man nicht rechts ist. Ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, was das für eine Stimmung ist und was das bedeutet, mit Heil Hitler begrüßt zu werden beispielsweise. Dass Einzelpersonen damit und vor allem junge Menschen ihre Zukunft verbauen, weil sie nicht rechts sind in Deutschland. Und das muss genauso ein Skandal sein wie beispielsweise diese Tat von Solingen. Und wir müssen Präventivmaßnahmen entwickeln, die das nicht gegeneinander ausspielen, sondern die beides gleichermaßen bekämpfen. Und diese Debatten gilt es jetzt sozusagen so zu führen, ohne selber dabei menschenfeindlich zu werden und andere Menschengruppen in Angst und Schrecken zu versetzen, weil sie plötzlich das Gefühl haben, geht es jetzt um die Terroristen, geht es um die Islamisten, die Extremisten oder geht es jetzt doch wieder um uns alle?
Lass uns mal bei den bösen Zwillingen bleiben und bei der AfD und bei Björn Höcke. Der macht jetzt gerade Wahlkampf seit Solingen mit dem Slogan Höcke oder Solingen. Das bedeutet ja, dahinter steckt ja die Behauptung, wir sind die Partei, die euch vor Extremismus schützt. Es gibt eine vielfach sehr scharf kritisierte Rede von Alice Weidel 2018 im Bundestag, in der sie von Messermännern gesprochen hat. So, du sprichst also von den bösen Zwillingen. Was sind die Gemeinsamkeiten? Mhm. Was sind die gemeinsamen Kennzeichen dieser Ideologien? Mhm. Islamismus und Rechtsextremismus.
Ja, das sind ziemlich beste Freunde. Und das merken wir vor allem dann, wenn ein Anschlag passiert. Also bei Anschlägen wittern Rechtsextreme morgen Luft. So auch diesmal. Ist kein Zufall, dass Höcke sich sofort gemeldet hat und wie er sich gemeldet hat. Die profitieren nämlich davon. Und das sind Vertreter des rechten bis rechtsextremen Spektrums, die überbieten sich gegenseitig in der Rhetorik. Die Remigrationspläne, was ja nichts anderes als Ausländer raus bedeutet, werden wieder hervorgeholt. Und der Islamische Staat und andere islamistische Akteure preisen die Reaktion von AfD und Co. in ihrem Kalkül mit ein. Das müssen wir verstehen. Die bedingen sich gegenseitig und machen eigentlich dasselbe. Eine Taktik besteht darin, und das gilt für beide Seiten, die Rechtsextremen und die Islamisten, einen Keil zwischen Nicht-Muslime und Muslime zu treiben und womöglich schon bestehende Differenzen und Ressentiments zu vertiefen. Der IS hat ein Interesse daran, dass antimuslimischer Rassismus befeuert werden muss, im Kalkül, dass sich Muslime ihnen anschließen. Also sie präsentieren sich als angeblich und einzige Schutzmacht. Und auf der anderen Seite erleben wir Rechtsextreme, die genau dasselbe sozusagen auch vorgeben für Deutsche. Ja, und da ist sozusagen die gemeinsame Klammer. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese Gemeinsamkeit auch zu offenbaren und zu entzaubern und zu zeigen, dass beide nicht an Lösungen interessiert sind. Denn was beide auch verbindet, ist, dass in ihrem Hass jeweils keine Freiheit liegt. Und das zeigt auch, warum wir als Mitte der Gesellschaft in der Differenzierung, die anstrengender ist als je zuvor, und ich weiß, dass es gerade sehr, sehr einfach ist und man sehr, sehr viele leider Menschen gewinnt für Populismus, der ist gerade dieser Tage sehr, sehr einfach, diese Basta-Mentalität, die Jetzt-Reichs-Mentalität, aber leider Gottes kann ich uns dahingehend nicht befriedigen, denn wir sind kein Rachestaat, wir sind ein Rechtsstaat und es gibt eine Verantwortung und die dürfen wir nicht den bösen Zwillingen überlassen. Das ist der Grund, warum die schweigende Mehrheit aufbegehren muss und aufstehen muss und die Menschen wieder auf die Straße gehen müssen, aber vor allem auch, warum sie die AfD beispielsweise nicht wählen dürfen, genauso wie sie auch keinen religiösen Extremisten ihre Sympathiepunkte schenken dürfen. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit ist ja das, was uns gerade so überfordert und so anstrengt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch die Zusammenarbeit mit den Islamverbänden diesbezüglich zu hinterfragen. Wir haben gemerkt, zu was für Überreaktionen es gekommen ist bei der Schließung des IZH, der Blauen Moschee in Hamburg, wo auch so getan worden ist, als wenn das ein Ort des Glaubens war. Das Gegenteil war der Fall. Das ist ein Spionage- und Terrorzentrum als verlängerter Arm der Islamischen Republik in Iran. Und das Gleiche haben wir ja leider auch jahrelang schmerzhafterweise durch die DITIB erlebt. Das möchte ich nicht verallgemeinern, weil ich da unterschiedliche Akteure und Stimmen kenne. Aber das hat auch was mit unserer Politik der Vergangenheit zu tun, weit vor der Ampelregierung.
Der lange Arm Erdogans in, ja, nach Deutschland hinein. Mhm. Du hast gerade die Blaue Moschee erwähnt. Jetzt sagen Extremismusforscher, die Zeiten, in denen die Sicherheitsbehörden vor allem auf Moscheen gucken mussten, mhm, um die Brut und beziehungsweise die Orte tatsächlich zu identifizieren und zu orten und im Zweifel eben auch zu schließen, wo sich islamistische Extremisten radikalisieren. Diese Zeiten sind vorbei. Mhm. Das hat sich verlagert ins Netz. Wie empfindest du das? Wie erlebst du das? Wo radikalisieren sich solche Leute?
Wir bekommen es jeden Tag am eigenen Leibe zu spüren. Jeden Tag. Und zwar sind wir umgeben von IS-Dschihadisten, von Influencern, die diesen legalistischen Islamismus betreiben, von Influencern, die den Nährboden dafür schaffen. Wir beobachten seit dem 7.10. auch ja, im Grunde genommen eine Aufmischung, eine globale, wo man sich den Israel-Palästina-Konflikt zunutze macht, um genau da reinzugehen und zu agieren. Das machen die sehr intelligent. Sie schaffen es, die Herzen und die Köpfe der Menschen zu berühren, im Gegensatz zu uns. Und wir lassen diese Leerstellen offen. Auch für uns als Menschenrechtsorganisation, für mich als Einzelakteurin, immer dann, wenn ich was zu diesem Thema sage, ist der Shitstorm mit einbegriffen. Und das ist vor ein paar Tagen wieder passiert. Ja, dass sozusagen sehr reichweitenstarke Influencer versuchen, meine Aussagen aus dem Zusammenhang zu reißen und aus mir die Islamfeindin zu machen. Und das, da bin ich kein Einzelfall. Das passiert allen. Und da frage ich mich langfristig, wer ist überhaupt noch bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen, wenn wir das immer wieder zulassen? Und wenn wir in einem Rechtsstaat leben, verstehe ich nicht, warum unser Verfassungsschutz diese Seiten nicht überprüft. Und dann, wenn Hate Speech betrieben wird, denn aus Worten werden Taten, ist es nachgewiesen, auch beim Taylor Swift-Konzert, da geht es teilweise um sehr, sehr junge Menschen, dass die sich radikalisieren lassen von diesen IS-Dschihadisten, die ein eigenes Weltbild aufbauen, warum da keine Konsequenzen daraus gezogen werden.
Und das passiert auf TikTok, das passiert bei
Telegram. Auf Instagram, auf Telegram passiert das, es passiert überall, auf WhatsApp-Gruppen beispielsweise. TikTok ist verseucht davon, verseucht, ja. Und es geht hier um unsere nächsten Generationen, ja, die noch nicht mal merken, dass sie von Extremisten verführt werden. Also ich habe das selber erlebt im eigenen Familienumfeld, dass meine Nichten auf AfD-Videos reingefallen sind, wo erst am Ende rauskam, ach so, das war die AfD. Ja, also wo die Leute sich ganz sympathisch verkaufen, wo dann auch zwischen Schmink- und Ernährungstipps dann eben mal so sich antisemitisch geäußert wird oder islamfeindlich, gehört alles zum guten Ton. Und ich glaube, da entsteht eine ganz gefährliche Melange. Vor allem auch Influencer, die hier eine sehr große Verantwortung haben, wenn sie plötzlich entscheiden, Aktivisten zu werden oder sich politisch sozusagen auch engagieren wollen oder zu Wort melden, dann muss man da ganz genau darauf achten, was dort gesagt wird. Denn das sind Vertrauensfiguren für ganz viele junge Menschen da draußen. Und das, was mein, ja, das, was mein Star sagt, das glaube ich in erster Linie. Das ist so ähnlich wie früher das, was Mama und Papa sagen, hinterfrage ich nicht. Ja? Also hier gehen auch sehr viel psychologische Prozesse gerade los. Und es ist auch eine Überforderung für die Kinder in unserer Gesellschaft, die sich die Frage stellen, ist das gut, ist das schlecht, entspricht es meinem Weltbild oder nicht? Es gibt so viele Grundsatzfragen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben als Rechtsstaat. Und es gibt Gründe dafür. Also ich will uns dafür keine Bescheinigung ausstellen, dass wir alles falsch gemacht haben, aber diese Welt hat sich verändert und wir müssen uns dem anpassen. Und wir brauchen eine Orientierungsverantwortung. Also die Aufgabe von Berichterstattung ist das eine, aber es geht auch um Orientierungsverantwortung. Es geht um neue rote Linien, die wir definieren müssen. Sonst drohen wir ganze Teile unserer Gesellschaft zu verlieren. Und dann entsteht die Zweiteilung der Gesellschaft auch, wo dieses Misstrauen entsteht, von dem dann eben auch Extremisten profitieren. Und man braucht gegenwärtig ein sehr dickes Fell, um dagegen zu halten und da auch dran zu bleiben. Gerade dann, ich will es nochmal sagen, wenn man kein Lagerdenken bedient. Das ist gerade natürlich einfacher.
Gibt es einen bestimmten Typus Menschen? Gibt es sowas wie Charakteristika, die Leute anzieht, sich einer Terrororganisation wie dem IS anzuschließen?
Also ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen, denn ich habe diese IS-Täter ja leider aus erster Nähe erleben müssen. Und als ich in Syrien und im Irak war, war ich geschockt darüber, dass das, und das muss man immer wieder sagen, wenn man dann zum Beispiel sagt, IS sind Monster und dann dehumanisiert man das. Nein, das sind Menschen. Also wir haben ja diese Personen auch lange begleitet, dokumentiert. Und wenn ich darüber nachdenke, auch wie viele Foreign Fighters auch in den Al-Hol-Camps sozusagen immer noch verhaftet sind, gehalten werden, übrigens von den kurdischen Verteidigungseinheiten in Rojava, die wir dabei komplett im Stich gelassen haben, was vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema ist in der Bekämpfung von IS-Ideologie und Terrorismus, dann kann ich mich an Aussagen erinnern, auch von IS-Tätern, die sich nachweislich an Vergewaltigungen beteiligt hatten, ich vermisse meine Oma. Und was ich damit sagen will, ist, dass die für sich auch reklamieren immer noch, dass sie Menschen sind und dass das auch Kinder waren mal. Und das will ich deswegen so vergegenwärtigen, weil es zeigt, wie schnell diese Radikalisierung verlaufen kann. Und ich geschockt und erstaunt darüber war, wie schnell dieses Weltbild entstehen kann, auch von Ungläubigen. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, das möchte ich ja auch nochmal kritisch anmerken, wo 2015 auch sozusagen über unsere großen Sender sich ein IS-Bild breit gemacht hat mit Akteuren wie Jürgen Todenhöfer, der damals Inside IS in Mosul Menschen und IS-Mördern wie Christian Emde ein Forum gegeben hat, die sich dort im Grunde genommen aus meiner Sicht sehr kritiklos äußern durften, menschenfeindlich. Und da wurde aus einer Stadt berichtet in Mosul zur gleichen Zeit, wo ich wusste, dass unsere jesidischen Frauen gerade vergewaltigt, versklavt und verkauft werden, versteckt werden auf Zugmärkten, geknebelt werden, unsere Kindersoldaten indoktriniert worden sind, viele unserer Frauen umgebracht worden waren, während ich mir das geben musste. Und das war schon auch ein Gefühl von Einsamkeit und der Frage, wo leben wir eigentlich, dass sowas möglich ist. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir mittlerweile, fast 10 Jahre später, soweit sind, nicht erst dann darauf zu reagieren, auf die Gefahr von Islamismus, wenn es zu spät ist oder wenn wir selber betroffen sind. Und das ist ja genau das, was gegenwärtig passiert. Also genauso wie die Ukrainer 2014 gesagt haben, heute wir, morgen ihr, haben wir Jesiden das auch gesagt am Brandenburger Tor, aber unsere Hilferufe sind verhallt. Und ich weiß damals auch noch wie heute, dass ich das nicht gesagt habe als Angehörige dieser Religionsgemeinschaft, sondern in erster Linie als Deutsche und Europäerin. Und zu sehen, dass das ganz normale Menschen sind, die sich diesen Mörderbanden anschließen, zeigt eben auch die Gefahr. Oder haben wir Desodoc, ein Rapper, der zum IS ging, vergessen, der hier damals gefeiert worden ist, ja, in Berlin. Also der Dschihadismus, der Teil der Subkultur wird, der wird gefährlich. Und das passiert gegenwärtig.
Wir kommen nochmal zurück zur Timeline dieser vergangenen Tage. Der Tatverdächtige kommt aus Dayazu. Mhm. Du schreibst von einer IS-Hochburg, habe ich auf Twitter gelesen, wo auch Dutzende jesidische Frauen versklavt, verkauft und vergewaltigt worden sind. Was weißt du über diese Region noch? Wie müssen wir uns das da vorstellen?
Also wir müssen uns das ähnlich vorstellen wie in Raqqa, dass vor allem in Syrien sehr viele Foreign Fighters rekrutiert worden sind. Also dass es wirklich sehr viele Menschen waren, die sich aus Europa, aus Frankreich, aus Belgien, aus Deutschland auf den Weg gemacht haben dorthin und dort ein Kalifat aufgebaut haben, was Frauen im 21. Jahrhundert versklavt hat. Und ich möchte es konkretisieren über Anklageschriften, die an deutschen Gerichten verlesen worden sind, wo kleine jesidische Mädchen der sengenden Hitze ausgesetzt worden sind und verdurstet sind und zu Tode gekommen sind und die Mütter nicht eingreifen durften, aus Angst danach selber umgebracht zu werden, wo kleine junge Mädchen anal und vaginal vergewaltigt worden sind, also auch im Beisein ihrer Geschwister, wo Gräueltaten vollzogen worden sind, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können, wo Kindersoldaten, Jesidische indoktriniert worden sind und als Selbstmordattentäter ausgebildet worden sind, um ihr eigenes Volk zu töten, wo Frauen über 45 direkt umgebracht worden sind, weil sie nicht nützlich waren, wo ganze Dörfer ausgelöscht worden sind. das ist das, was ich mit Deir ez-Zor verbinde oder Orten wie Mosul. Ohne, und das finde ich nochmal wichtig, die ganze Zivilbevölkerung dabei in Mitleidenschaft zu ziehen und ohne zu sagen, dass jeder, der aus Deir ez-Zor kommt, ein Islamist ist. Aber wenn du mich fragst, was ich damit assoziiere, als Jesidin, als Kurdin, als Kriegsberichterstatterin, dann sind es genau diese Bilder, die aufgehen. Und das war das, wovor die Jesiden immer gewarnt haben und übrigens auch Muslime, das finde ich nochmal ganz wichtig, allen voran, die gesagt haben, wir sind nach Europa aufgebrochen, damit wir das endlich hinter uns haben, damit wir in Sicherheit leben können, damit wir in Selbstbestimmung, Freiheit, Gleichberechtigung, und das sind Werte, ob wir es glauben oder nicht, die werden auch im Mittleren Nahen Osten viel vehementer verteidigt, als uns das oft klar ist. Und nicht, damit wir hier von unseren Mördern oder diesen Ideologien heimgesucht werden, damit wir unterdrückt werden. Also auch die Flüchtlingsunterkünfte, da sind doch religiöse Minderheiten nicht in Sicherheit. Was meinst du, wie viele Berichte wir da haben, auch von Jesiden und anderen Minderheiten, die sagen, wir fühlen uns hier unterdrückt und wir haben das Gefühl, dass unsere Unterdrücker mitgekommen sind. Und das muss mir doch nicht die AfD erzählen, das weiß ich doch selber. Und wenn ich das selber weiß, warum darf das nicht besprechbar sein? Warum dürfen wir das nicht ausdiskutieren? Warum dürfen wir über diese Ängste nicht reden? Oder wir können ja auch mal darüber sprechen, von wem wir auch als Menschenrechtsorganisation am meisten angegriffen werden. Das kommt aus diesen Richtungen. Man will uns weghaben. Man will nicht, dass wir hier über Islamismus und religiösen Extremismus sprechen. Das Thema soll nicht stattfinden. Und deswegen wird es eben verklärt, auch unter antimuslimischem Rassismus. Und das finde ich deswegen gefährlich, weil es antimuslimischen Rassismus gibt. Und den gilt es genauso vehement zu bekämpfen. Aber als Teil der Lösung denke ich, dass es um die Ideologie des IS geht und dass im überfüllten Al-Hol-Camp in Nordsyrien leben immer noch 40.000 Menschen, vor allem Anhänger des Islamischen Staates, die in so einem Fall des IS-Pseudostaats untergebracht sind. Und es wird von gerade mal 400 kurdischen Sicherheitsleuten bewacht. Al-Hol wird als tickende Zeitbombe beschrieben. Denn die Ideologie ist vorherrschend im Camp und auch weltweit, wie wir gegenwärtig sehen. Und da wächst die nächste Generation des IS heran, wenn wir es zulassen. Und durch das Zeitalter der Globalisierung wird das Ganze dann eben global. Ja? Und da ist doch die Frage, wenn wir beispielsweise die Kurden im Stich lassen in diesem Kampf, wenn keine Rücknahme stattfindet, wenn die Gefängnisse in den Regionen überfüllt sind, warum wir uns dann noch wundern? Und übrigens, auch in Afghanistan gibt es den IS-Ableger ISIS-K, die florieren gerade in Afghanistan und da halten sich im Moment 6.000 Kämpfer im Land auf. Warum ist das alles so wichtig? Weil diese Terrororganisation global vernetzt ist. Deswegen müssen wir es immer wieder ansprechen. Und diese Gruppierung verübt auch Anschläge gegen die Taliban noch. Also das zeigt auch nochmal die verschiedenen Dimensionen. Und 2/3 aller seit Oktober 2023 Verhafteten sind Teenager. Also zwischen 13 und 19 Jahre alt. Das ist neu. Und noch vor 10 Jahren war diese Altersgruppe eine Ausnahme. Jetzt ist sie die Regel. Und ich sag's nochmal, diese oft jungen Männer werden rekrutiert. Es gibt Gemeinsamkeit bei diesen TikTok-Terroristen, die sich jetzt im Netz radikalisieren. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir in diesem Bereich mehr reingehen müssen. Ich frage nochmal ganz konkret, wo sind die Präventionsmaßnahmen? Wo sind die Organisationen, die dort mit eingebunden werden? Wo sind die Experten, die da sozusagen auch reingehen könnten, die das ermitteln? Wo sind die Sicherheitsbehörden? Wo ist der Verfassungsschutz? Wo ist die Konfrontation? Also warum müssen denn wir, die diese Ismen benennen, und du merkst, ich nenne noch nicht mal Namen. Ich kann im Moment keine Namen nennen, weil ich weiß, dass das nochmal die Gefahrendimension erhöhen würde. Aber alleine, dass ich das Phänomen beschreibe, sorgt schon dafür, dass wir unter Druck gesetzt werden. Können wir bitte mal den Spieß umdrehen? Geht das? Ja, weil wir kämpfen hier für eine Gesellschaft der vielen. Ja, wir bekämpfen die Islamfeindlichkeit und den Islamismus, Rassismus und Antisemitismus. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir unter Druck gesetzt werden. Und ich sage es nochmal, wenn die Mehrheitsgesellschaft jetzt nicht aufsteht und sich verbindet sozusagen, auch hinter den Stimmen der Vernunft, die trotzdem genau hingucken. Ich sage nicht, dass wir blind sein müssen. Im Gegenteil, wir haben eine Menge zu tun. Wir haben vieles liegen lassen. Aber dieses Problem wird nicht gelöst von den Rassisten.
Ernst nehmen, differenzieren, durchgreifen, sich bekennen, einander schützen. Langfristiger denken, verantwortungsbewusster denken. Das ist das, was ich aus dieser Folge mit dir rausziehe. Das ist eine Sonderfolge. Ich finde es total wichtig. Und ich höre nach dieser einer Stunde, die wir miteinander geredet haben, dass es die exakt richtige Entscheidung war, das zu machen, das auch mit dir zu machen, Düsen. Trotz alledem, so schlimm das ist, was ist der konstruktive Ansatz? Was lernen wir aus Solingen?
Ganz ehrlich, endlich reden wir darüber. Endlich reden wir darüber. Und selbst wenn mir gewisse Aussagen nicht gefallen, habe ich das Recht, in einem Rechtsstaat zu widersprechen. Und es ist sehr, sehr wichtig, wachsam, umsichtig, differenziert, trotzdem in diese Problemanalyse zu gehen und das Problem nicht nur den Menschen zu überlassen, die betroffen sind. Denn der Anschlag von Solingen hat gezeigt, niemand ist sicher. Niemand ist sicher, wenn religiöse Minderheiten nicht sicher sind, wenn queere Menschen nicht sicher sind, wenn Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht sicher sind und auch wenn auch Hochtondeutsche nicht sicher sind. Das heißt, wir sind sozusagen als ganze Gesellschaft gefragt, jetzt auch aufzubegehren und das bedeutet aufzustehen tatsächlich, reinzugehen, sich einzumischen und sich zu vereinen unter den guten Kräften, denn ich sag's nochmal, im Hass liegt keine Freiheit.
Düsen, mein Nachrichtenjournalistinnen-Hirn und Herz haben mich nicht getrogen. Das war genau die richtige Entscheidung, das so zu machen und das so mit dir zu machen. Vielen, vielen Dank, dass du so spontan dabei warst und umgeswitcht hast.
Dankeschön.
Eine Produktion von Haus 1.